nochmal herzlich willkommen zu den Exerzitien. Ihr seid ja nicht das erste Mal auf Exerzitien und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir im Betracht dessen, wer alle hier ist, nicht das Typische machen, was man vielleicht machen würde, wenn hier so auch Neuanfänger sozusagen da wären, wo man viel mehr Zeit verbringt in der ersten Woche von der Ignatius, von Loyola, nicht? Weil, wenn ihr euch erinnert, die Exerzitien sind ursprünglich gedacht worden von Ignatius in 4 Wochen, also und in 4 Wochen, thematischen Wochen aufgeteilt. Die erste Woche geht es um das Prinzip und das Fundament, was er nennt das Prinzip und das Fundament, wo man die grundlegenden Fragen seines Lebens sich nochmal stellen möchte. Sprich, wer ist Gott? Wer bin ich? Worum geht es eigentlich im Leben? Was sind die Geschöpfe? Wie ist mein Verhältnis zu den Dingen, die Gott auf dieser Erde geschaffen hat? Was ist das letzte Ziel des Menschen? Nicht? Und was sind die Möglichkeiten, die es da gibt? Also Himmel, Hölle, das Gericht, nicht? Also die letzten Dinge, der Tod, also diese Wahrheiten. Und wo man einfach versucht, verantwortlich nochmal eben sein Leben von einer weiteren Perspektive oder also einen weiteren Blick zurückzugehen und nochmal so grundlegende Themen einfach anzuschauen. Mit dem Ziel der ersten Woche ist halt eine Bekehrung, nicht eigentlich. Also da, wo man am Ende normalerweise gab halt auch immer wieder die Gelegenheit, diese Lebensbeichte zu machen und dann, wo man sich einfach neu entscheidet für Gott. Das ist ein bisschen der Gedanke der ersten Woche. In der zweiten Woche geht es dann vielmehr dann darum, Jesus Christus besser kennenzulernen, anhand von einer ganzen Reihe von Meditationen und Betrachtungen über das, vor allem erstmal das öffentliche Leben des Herrn, nach dem Motto, ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne, und nicht, dass jemand, der die Exerzitien macht, den Herrn nicht kennen würde, aber wo man natürlich auch einfach den Herrn bittet, dass diese Kenntnis tiefer gehen mag, nicht um wenn man sagt, okay, also das Ziel eines Christen ist, Christus gleichförmig zu werden, was unsere Persönlichkeit nicht wegnimmt, sozusagen, dass wir irgendwie alle Klons von Christus werden, sondern dass eigentlich diese Gleichgestaltung in Christus uns erst zu unserer wirklichen Persönlichkeit eigentlich hinführt, nicht? Dass uns noch mehr hilft, uns selber auch zu entfalten und das herauszufinden eigentlich, was Gott sich gedacht hat, als er mich geschaffen hat. Und das geschieht halt auch vor allem in dieser Nachfolge des Herrn. Und in dieser zweiten Woche geht es halt darum, einfach diesen Christus besser kennenzulernen, seine Beweggründe, seine Kriterien, warum er das macht, was er tut, sich ein bisschen begeistern zu lassen für seine Person und dann auch zu schauen, nicht in welchen Aspekten vielleicht meines Lebens möchte ich ihm auch konkreter besser nachfolgen. Ihm besser kennenzulernen, sodass ich ihn mehr lieben kann, um dann ihm besser nachfolgen zu können. Und die dritte Woche möchte das einfach noch nur vertiefen, nicht? Da, wo wir dann betrachten vor allem das Leiden des Herrn und seine Passion. Und dann halt die vierte Woche, wo es sehr stark ist, es auch um das Vertrauen geht und um Glauben, die Stärke des Glaubens, die Betrachtung der Auferstehung. Und dann am Ende diese vierten Woche dann eine Betrachtung, finden wir noch in unserer Spiritualität, im Reden Christi auch über die Taufgnade und halt Pfingsten, die Aussendung der Jünger, der Gründung der Kirche. Und was Ignatius versucht zu machen, ist halt in Exerzitien ein bisschen die Dynamik des ganzen geistigen Lebens eigentlich zu folgen. Nicht? Also das passiert immer wieder. Nicht? Also was die Bekehrung, also die Umkehr zum Herrn, die Entscheidung für ihn. Dann nach und nach versucht man den alten Menschen ins Grab zu legen. Nicht immer wieder, der immer wieder versucht, Auferstehungsversuche zu machen, den neuen Menschen anzuziehen, Jesus nachzuahmen in seinen Tugenden, sich zu öffnen für die Gaben des Heiligen Geistes, sodass er immer mehr Platz nehmen kann in unserem Herzen, sodass wir reife Christen werden, nicht diese Reife in Christus erlangen. Und das halt zu, dann ja, öfters passiert dann halt auch das auch in einem Weg zu Gott, also was man nennt diese Nächte, was man vielleicht auch ein bisschen vergleichen kann mit dem Leiden des Herrn und die halt aber auch, eben auch die Auferstehung, immer wieder Momente, wo Gott uns sich ganz klar zeigt und wo wir einfach bestärkt werden auf unseren Weg. Jetzt ist derjenige, der Exerzitien predigt, von Ignatius aus ziemlich freigelassen, wie viel Zeit er hier diese Etappen halt widmet. Es kommt sehr auf das Publikum ein bisschen an, nicht? Und hier das Schöne ist, dass wir jetzt nicht so wahnsinnig viele hier sind und nicht so unterschiedlich einsteigen, also jemand, der gar nicht an Gott glaubt oder so und halt irgendwie jemand, der schon sehr lang den Weg geht, glaube ich, ist halt mein Vorschlag, dass wir ein bisschen weniger Zeit verbringen mit der ersten Etappe. Wir haben es halt sehr oft gemacht und sehr oft auf diesen Kurzexerzitien ein Wochenende verbringt man sehr oft sehr viel Zeit einfach mit der ersten Etappe und kaum nicht wirklich, macht eine Betrachtung vielleicht dann noch zur zweiten und eine Betrachtung zur vierten Etappe und eine vielleicht zum dritten und das war es dann auch schon. Nicht? Und ich möchte halt versuchen, dass wir ein bisschen mehr Zeit nehmen für die anderen Etappen, weil wir so oft eben das erste schon eh schon gemacht haben. Ich möchte auch mehr Zeit lassen, als man vielleicht normalerweise machen würde, einfach um das persönliche Gebet zu fördern, also wirklich Zeit zu haben, mit dem Wort Gottes sich auseinanderzusetzen. Ich würde vorschlagen, dass wir vor allem Lectio Divina machen, also anhand des biblischen Textes angehen, mit vielleicht Ausnahme ein bisschen jetzt von dieser Einführung, jetzt gerade am Anfang. Obwohl ich auch hier einen Text vorschlagen will, und das ist Lukas Kapitel 9. Hier übrigens gibt es auch noch ein paar Bibeln, also wenn ihr eine braucht. Lukas Kapitel 9, es geht um die Verklärung des Herrn. Und zwar ist das im Vers 28. Ich lese den Text gleich kurz vor. Etwa 8 Tage nach diesem Reden nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten 2 Männer mit ihm, es waren Mose und Elia. Sie erschienen im strahlenden Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht, und die 2 Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemand davon. Gut, also das wäre der Text. Vielleicht kommen wir nochmal dazu nachher. Der andere vielleicht Kontext für diese Exerzitien ist unser jetziger Papst. Das haben wir kurz, ich weiß nicht, ob das jemand überhaupt gesehen hat, bei der Einladung. Das, nicht, was will vielleicht Papst Franziskus uns sagen? Ich möchte sehen, vor allem hier so ein bisschen als noch eine Perspektive, die ich vielleicht mal mit in die Exerzitien hineinbringen kann. Vielleicht in vor allem seinen 3 großen Themen, die halt für ihn sehr wichtig sind, die immer wieder kommen. Das ist die Armut, das ist die Freude und das ist die Evangelisierung. Dass man vielleicht kurz am Anfang und vielleicht auch immer wieder mal ein bisschen was einfließen lässt über diese Gedanken von ihm. Und dazu möchte ich jetzt am Anfang halt ein bisschen ausführlicher was sagen. Ich glaube, um Franziskus zu verstehen, muss man begreifen, dass er alles, was er sagt, für manche auch sehr heftig scheint, nicht für manche, es gibt auch gerade in gewissen konservativen Kreisen eine große Skepsis teilweise gegenüber Franziskus, merke ich, weil man irgendwie denkt, oh Gott, also was ist mit denen los und was sagt er jetzt und so und er ist irgendwie, ich glaube, um ihn zu verstehen, natürlich muss man verstehen, wo er herkommt, er ist ein Südamerikaner, der eine ganz andere kirchliche Situation hat als wir hier, der mit Problemen dort begegnet war, wo wir vielleicht genau das Gegenteil hier haben teilweise, nicht aber versucht hat, zur Gesamtkirche zu sprechen. Wir in Österreich und Deutschland sind natürlich nicht nur das einzige Land, wo Glauben gelebt wird. Aber ich glaube, für ihn ganz, ganz wichtig oder für ihn, wenn man so ein paar Interviews, auch die langen Interviews mit ihm liest, ist, wenn ihr euch erinnert vielleicht, es gab eines, das habe ich glaube ich sogar kurz letztes Jahr erwähnt, für ihn ein ganz großes Thema als Jesuit, nicht, als man ihn gefragt hat, was bringst du zum Tisch als Papst, hat er gleich zurückgeschossen, die Unterscheidung der Geister von Ignatius von Loyola. Nicht? Das war sein ganz großes Anliegen für ihn, also das ist, was er, und die Unterscheidung der Geister ist für ihn nicht ein Mittel, einfach um Entscheidungen zu treffen, sondern vor allem ist es ein Weg der Heiligkeit. Nicht? Weil die Entscheidung der Geister uns dazu bringt oder führen soll, dass wir in jedem Augenblick uns nicht einfach mal festlegen, okay, das mache ich für die nächsten 20 Jahre, sondern man versucht immer in eine Haltung des Offenseins für den Geist Gottes im Jetzt halt zu leben. Also nicht morgen, nicht gestern, sondern jetzt sich zur Verfügung zu stellen und herausfinden anhand dieser Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen, was will Gott eigentlich von mir? Und deswegen ist eigentlich, was er sagen will, etwas sehr Forderndes. Nicht manche sehen ihn ein bisschen als ein Weichei und keine Ahnung. Eigentlich, ich würde sagen, ganz im Gegenteil, er lädt die Kirche ein auf einen Weg der Heiligkeit. Nicht für ihn, und das muss man schon auch sagen, er ist nicht ein Papst, der jetzt in erster Stelle die Dogmatik im Vordergrund hat. Nicht, das war vielleicht für Benedikt sehr, sehr wichtig. Gerade für uns in Europa, auch völlig verständlich, glaube ich, das Hinherrücken oder die Dogmatik im Zentrum zu stellen, die letzten Päpste, auch, also, dass wir die Dinge richtig verstehen. Aber vielleicht denkt oder sieht auch irgendwie Franziskus, dass wenigstens, also wir Kirchenleitung sollten das allmählich ein bisschen kapiert haben, aber vor allem er setzt halt auf die Pastoral. Nicht? Also wir müssen weg von einer reinen Verwaltungspastoral, nicht wir verwalten, was eh schon irgendwie da ist, hin zu einer missionarischen Kirche zu werden. Und das braucht halt immer wieder sich selber herausfordern lassen. Nicht? Also das ist ein bisschen der Kontext von diesen drei Bereichen, die er immer erwähnt, die ich jetzt doch kurz wenigstens ein bisschen einfädeln lassen möchte. Erstens ist die Armut. Und die Armut ist für ihn aber nicht in erster Stelle ein Zustand von irgendwelchen armen Leuten, die irgendwo wohnen, sondern eine theologische Kategorie. Nicht selig sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also er, der reich war, wurde arm, um uns reich zu machen, heißt es in den Briefen von Heiligen Paulus. Nicht? Das heißt, Jesus, der reich war, also nicht, dass Gott jetzt irgendwelche Schatzkammern irgendwo mit Geld drin hatte, irgendwo, sondern er, der reich war, wurde arm, um uns reich zu machen. Nicht? Dieser Reichtum mit dem Reichtum des Geistes eben. Und ich glaube, was das betonen will, ist vor allem Folgendes, und zwar, dass der Reichtum des Menschen in Gott liegt. Nicht? Das heißt, die wahre Größe des Menschen ist Gott selber. Und je mehr er sich von Gott abwendet, desto ärmer wird er. Also er verarmt innerlich, nicht? Er wird versklavt zu seinen Leidenschaften, weil wir ja das werden, was wir lieben. Nicht? Und wenn wir Niedrigkeiten, Oberflächlichkeiten lieben, die versklaven uns und erniedrigen den Menschen. Aber wie Johannes Paul II. Auch mal schön sagt, nicht? In Christus hat der Mensch vor allem ein Anrecht zur eigenen Größe, nicht eine Größe, die ihn übersteigt. Und in Christus hat die Kirche ein Anrecht auf solche Menschen. Also ich glaube, diese Armut zu betonen, ist vor allem erstmal eben das zu sagen, der Reichtum des Menschen liegt in Gott. Es ist interessant, wenn man die Wüstenväter liest, dass sie sprechen von den 8 Hauptlastern und die ersten 2 oder 3 Hauptlastern verursachen dann die anderen. Und das ist für sie die Völlerei der Lust, also das fleischliche Nachgehen sozusagen, also die Unreinheit und die Habsucht. Sozusagen, das sind so die Startup-Probleme von den anderen Dingen des Menschen. Ich glaube, es ist sogar der Thomas von Aquin, der mal sagte, dass die Habsucht die Wurzel aller Sünden ist. Und das habe ich nie verstanden, ehrlich zu sagen, bis ich jetzt ein bisschen mit den Franziskus auseinandersetze. Aber ich dachte, okay, ich meine, also Habsucht, ja, vielleicht haben manche Probleme damit, ja, also dass geldgierig oder so sind. Aber ich habe das nie so richtig verstanden. Aber jetzt, er meint es natürlich in einem viel weiteren Sinn, als nur jetzt eben das Geld. Also diesen Dinge an sich zu reißen, diesen Begriff Such oder diese Dinge irgendwie suchen, haben wollen, dass sogar manchmal immaterielle Dinge sein können. Und habe ich mir überlegt, vielleicht ist das auch ein Grund, also wenn die Wüstenväter darüber sprechen, vielleicht eines der Gründe für unsere Gottvergessenheit heute, nicht den Atheismus, den Agnostizismus, ist vielleicht auch gerade deswegen, nicht, weil wir eben, der Reichtum des Menschen liegt in Gott. Und wo Gott nicht mehr dann im Zentrum steht, dann machen wir halt aus anderen Dingen Göttern. Man merkt, ein Abstumpfen des Menschen für die Werte des Geistes. Nicht unsere Heimat ist ein Himmel, sagt Paulus. Und jemand, der eben der Habsucht verfallen ist, er stumpft ab für diese Werte des Geistes. Nicht? Der sieht gar nicht mehr, wie kostbar das ist. Es ist auch eine Ursache, die Habsucht von Zorn, nicht, wenn man das nicht bekommt, was man will, von Überheblichkeit, nicht, ich bin besser als die andere, oder Ruhmsucht, nicht, ich versuche mich zu zeigen durch diese Dinge. Und wir brauchen immer mehr, weil das Loch in dem Herzen ja nicht von, also er lässt sich ja nur von den Unendlichen füllen. Und daher können also diese Dinge uns, wir werden irgendwie gewissermaßen versklavt, sodass wir das nach, also von diesen Dingen, die wir nachrennen. Wenn man jetzt versucht zu verstehen, was ist diese Armut, es ist eben nicht eine Misere, ein Armsein. Nicht? Die Misere ist kein erstrebenswertes Ding. Also die Kirche war immer die erste, die versucht hat, wo immer sie hingegangen ist, zu evangelisieren, auch den Menschen zu zivilisieren, nicht also Zivilisation zu bringen und auch, liest die ganzen Sozialenzykliken über den Wert und die Würde der menschlichen Arbeit, nicht? Und also ist ja, also ist nicht, dass wir, auch er jetzt gerade Papst Franziskus jemand ist, der sagt, okay, wir sollen alle in Hütten leben und irgendwie die Armut suchen in diesem Sinne. Es kann sein, vielleicht für manche als eine Berufung oder als eine Art Charisma, man denkt an Mutter Teresa von Kalkutta, die sich ganz bewusst entschieden hat, okay, ich möchte unter den Ärmsten der Armen, also jetzt auch physisch armen Menschen leben. Ja? Und sie hat sich, wenn man so Bilder sieht, wo ihre Zelle, das war ja total armselig, nicht? Und nicht mal, also sie wollte wirklich leben wie diese Armen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt die Berufung von jedem Menschen, der auf diese Erde lebt. Das ist eine besondere Art, besondere Berufung, aus Solidarität etwas zu machen. Das heißt, auch wenn man Johannes vom Kreuz zum Beispiel liest, wenn er beschreibt darüber, dass es diese Armut im Geiste zu erwerben, Armut zu erwerben, geht es nicht so sehr um die Sache, das kann es manchmal auch sein, ja? Also wenn man einfach ungeordnet Sachen irgendwie nachhängt und mehr und mehr anhäufen will, aber es geht vor allem um die Begierde nach dieser Sache, also die Anhänglichkeit an der Sache. Ein sehr armer Mensch, also physisch, kann auch sehr an den Dingen hängen. Oder auch andersrum. Nicht? Also sehr jemand sehr, sehr reich, sehr wohlhabend sozusagen in dem Sinne von auch physischen Reichtum, kann sehr arm sein innerlich. Also überhaupt nicht an den Dingen hängen. Ist interessant, dass eines der Kirchengebote, von den fünf Kirchengeboten, ist gerade das Almosen geben. Das habe ich auch früher nie so richtig verstanden. Früher, was hat es groß auf sich? Aber in früheren Zeiten, wo auch gerade das Essen ein Großteil des, also unsere Kosten, nicht, sind ja draufgegangen auf die Ausgaben, die wir hatten für unser Essen. Deswegen Almosen und Fasten war, also das, besser gesagt, das Fasten war ja auch dann eine Möglichkeit, um mehr Almosen geben zu können, nicht um jemandem zu helfen, weil ich verzichte auf etwas und ich spare mir etwas Geld damit ein, um jemand halt, der halt es nicht so gut hat, etwas zu geben. Aber nochmal dahinter, glaube ich, müssen wir ein bisschen tiefer schauen, worum es geht. Es geht gerade um dieses Entgegengesetzte vom Christentum ist ja, wie heißt der jetzt? Ich überlege mir gerade den Namen. Es ist eine Frau, Rosenberger, wie hieß sie? Wie hieß ihr Spitzname? Es ist eine millionenfache Bestseller-Autorin von den USA, die den sogenannten Objektivismus vertreten hat. Wie hieß die jetzt? Ich schaue mal, ob ich ihren Namen mich erinnern kann. Die Anja was? Sie ist in den 90er Jahren verstorben, aber ich habe jetzt gerade eine Diskussion gehabt vor ein paar Tagen mit einem jungen Mann, der bei der Politischen Akademie in Wien studiert und eine Bekannte von ihm halt eines der Bücher von dieser Autorin, das ist ihr Lebensinhalt, also ihr großer Guru ist diese Frau. Und sie vertritt halt eine radikale Philosophie der Self-Interest. Also sie sagt, um wirklich, also den Menschen, dass er sein Glück findet, die höchste Prinzip, die höchste Norm ist, seine eigenen Interessen radikal zu folgen. Ist auch eine radikale Form vom Kapitalismus, also ohne irgendwelche Einhemmungen, nicht damit verbunden. Und ich fand das halt sehr interessant, nicht, weil eigentlich ist es total entgegengesetzt zu was unsere Glaube ja sagt, wo es nicht um Self-Interest in erster Stelle geht, sondern um Other Interest sozusagen, nicht um die Nächstenliebe und die Liebe zu den Nächsten. Und hier wird eher vertreten eine brutale Form vom Egoismus eigentlich. Vor ein paar Wochen habe ich den Pater Johannes Lechner, den vielleicht ein paar von euch irgendwie kennen, von der Johannesgemeinschaft, wirklich ganz toller Priester, auch jahrelang in Genf, war ein Österreicher, gehört nicht, wo er spricht, auch also gerade auch mehr zu uns Priester, und wo er erwähnte nicht, dass vielleicht eines der Probleme zum Beispiel für die Berufungssuche für viele junge Leute heute ist, was er nannte, ein brutaler Egoismus und eine Unfähigkeit zum Leiden. Nicht, weil gerade die Liebe ja immer von uns verlangt, die Fähigkeit zum Leiden. Nicht? Das fängt ja von kleinen Dingen an. Also wenn meine Frau lieber Sushi isst und ich lieber Schnitzel, dann muss ich ab und zu mal bereit sein, auch Sushi zu essen. Und aus Liebe zu ihr, nicht, also mehr. Dummes Beispiel 10, aber die Liebe verlangt ja auch immer von uns Verzicht, und wenn ich radikal nur Self-Interest verfolge, habe ich ein Problem. Und Armut, nicht, also die Armut, von dem Papst hier redet, ist ja gerade das, also dass ich nicht nur mich selber im Zentrum meines Lebens habe und alles sozusagen muss mir dienen, muss mir helfen, weiterzukommen, nach oben zu kommen, sondern es geht eben wieder, was er nennt auch ein anderes beliebten Satz von Franziskus, dezentral zu leben. Also nicht, dass ich mich im Zentrum habe, sondern dass ich immer wieder mich aus meiner eigenen Umlaufbahn katapult myself, heraus aus meinen Umlaufbahnen. Katapultieren. Oh, okay, perfekt, danke. Genau, also Armut, genau. Die Armut lädt uns auch, glaube ich, ein, also als Kategorie gegen die Habsucht, das Gegensatz von Habsucht, ist ein Weg, um als integere oder Menschen zu leben, die integer sind, die authentisch sind, die keine komischen Geschäfte machen, die ehrlich sind, die aufrichtig sind, ist ein Weg, um authentisch auch sein Christsein zu leben. Kann wenigstens eine Hilfe sein dazu. Gestern war ich in der Jesuitenkirche in Wien und da gab es ein neues zeitgenössisches Kunstwerk in der Kirche. Habe ich den Fernand auch gestern erzählt, nicht in der Predigt. Für mich war eine erste Reaktion ein bisschen negativ, weil, aber gut, jetzt theoretisch nach unserer Ausstellung habe ich ein bisschen mehr Zugang zu zeitgenössischer Kunst irgendwie bekommen. Und da gab es halt einen riesen Stein, 700 Kilogramm. Ist nicht, Gott sei Dank, nicht wirklich ein Stein, sonst wäre die Kirche in sich zusammengebrochen. Also sie haben das Ding aufgehängt, nicht von oben, also im Dach, und es ist wirklich riesig. Also es ist hohl innen, aber sieht aus wie ein Komet fast oder ein Stein oder keine Ahnung. Und es ist wirklich sehr groß. Und für mich war es halt ein schönes Bild von einem, was man sagen mal auf Englisch, weiß nicht, ob es den Spruch gibt, auf Deutsch, ein Elefant in einem China Shop, ein Elephant in a China Shop. China ist Teller und so und Gläser, wo verkauft sind. Wenn ein Elefant da reingeht, dann macht halt alles kaputt. Nicht? Und ich glaube, worum es auch dem Papst hier geht, ist, wir haben einen riesengroßen, wir sind wie die Kirche, die wunderschön ist drinnen, aber die Habsucht kann alles da drin zerstören. Nicht? Also kann uns versklaven als Menschen, kann Ursache von Kriege werden, von Egoismus, Kriege auch in der Familie. Es ist so viel, das dadurch kaputt geht einfach. Wie viele Familien werden durch irgendwelche Erbschaftskriegereien zerstört. Und das ist schon beeindruckend eigentlich, was für Auswirkungen das hat. Genau. Und dann natürlich letztendlich auch der große Wunsch ist irgendwie zu sagen, okay, eigentlich sollten wir es doch schaffen, auch ärmeren Menschen und ärmeren Gegenden der Welt irgendwie zu helfen, also diese Regionen wieder aufzubauen. Mit dem Bewusstsein, dass auch wahr ist, was Jesus sagt, die Armen wird er immer bei euch haben. Ja. Aber es sind eine Gelegenheit für uns, auch die Nächstenliebe zu leben. Für mich, für uns als Gemeinschaft, muss ich auch sagen, es ist eine Herausforderung gewesen, wir selber nicht stellen. Wir haben vorhin nicht so in dieser Form gemacht, aber seit Franziskus treffen wir uns und überlegen, okay, was machen wir diesen Monat auch für die armen Leute, die wir begegnen. Nicht, wo wir selber von Spenden leben, aber was können wir halt trotzdem auch tun? Die übrigens Sandwiches geben, die wir von der Bäckerei geben, wenn es eh zu viele sind, halt den Prater auszuteilen. Vielleicht kleine Zeichen, Kleinigkeiten, aber doch zu überlegen, was kann man auch für die Armen machen. Gut, also Armut wäre ein Großbereich, dann wähle ich noch ganz kurz vielleicht die anderen beide. Das zweite ist die Freude. ganz großes Thema bei Franziskus. Aber auch hier geht es ja natürlich nicht um eine oberflächliche Freude, sondern was Papst Benedikt sagte, als er Mariazell war, 2004, noch nicht Papst selber, in seiner Predigt: Das Wesen des Christentums ist die Freude. Oder man könnte auch sagen, die Wesen des Christentums ist tiefe Freundschaft mit Jesus Christus. Nicht? Also, das ist ein Zitat von Benedikt. Weil Freude ist dieses Ausruhen in einem Gut, das mir zuteil geworden ist, das niemand mir wegnehmen kann. Und wo ist die Quelle von dieser wahren, tiefen Freude, die wirklich über den Tod hinausgeht, ist halt Jesus Christus selber. Und daher stimmt es, nicht? Er erwähnt es auch in verschiedenen Stellen, der Franziskus, die Freude, die kommt, wenn ich realisiere zum Beispiel, dass mein Leben einen Sinn hat, dass ich etwas nachfolge in meinem Leben, das wirklich sinnhaftig ist, ja, und mich verwirklicht auch als Mensch, dass es nicht einfach oberflächlich war. Das kann Quelle der Freude sein. Ja. Die Freude, die kommt von einer guten Entscheidung, die ich getroffen habe. Nicht? Die Freude, die kommt von einem Gewissen, dass man versucht zu folgen. Die Freude, die kommt auf einer guten Beichte, nach einer guten Beichte. Die Freude, die kommt von der Großzügigkeit, nicht? Wenn ich mich zur Verfügung gestellt habe, etwas Gutes getan habe, meine Zeit jemand geschenkt habe, der vielleicht Zeit braucht, obwohl ich lieber etwas anderes gemacht hätte. Eben, und vor allem eben diese Freude, die in Christus gegründet ist. Vielleicht auch deswegen, warum Papst Franziskus so stark einlädt, zu was er nennt. Natürlich muss man das richtig verstehen, das haben wir auch letztes Jahr, glaube ich, erwähnt, irgendwann in Exerzitien, hin zu einem Mystik, weg von einer reinen Askese. Und was er damit meint, ist gerade das, dieses nicht einfach Folgen von Regeln in unserem Glauben, sondern es geht um eine Beziehung zu jemand, nicht? Und aus dieser Freundschaft heraus versuche ich halt zu handeln, weil die reine Folgen von Regeln in sich ihre Selbstwillen letztendlich die Freiheit des Menschen letztendlich einschränkt, nicht? Weil ich dann irgendwie, das kommt von außen, Regeln, also wenn ich nicht die innere Motivation der Regel verstehe, dann sind die Zwangsjacken, die uns nicht irgendwie weiterbringen und nicht in der Freude wachsen lassen. Papst Franziskus würde sogar so sagen, dass er prophezeit, dass die Evangelisierung heute nur durch die Verkündigung der Freude passieren kann. Es gibt auch irgendwie ein Zitat von ihm irgendwo, wo er das ziemlich stark betont. Ah, genau. Die Evangelisierung wird in unserer Zeit nur durch Übertragung von Freude möglich sein. Also die Wichtigkeit der Freude. Nur wenn uns unser Zeugnis freudig ist, werden wir Männer und Frauen für Christus interessieren. Und diese Freude ist ein Geschenk und wird das Gebetsleben durch die Betrachtung des Wortes Gottes, durch die Feier der Sakramente und das Gemeinschaftsleben genährt. Wenn das fehlt, werden Schwächen und Schwierigkeiten aufkommen und die Freude niederzudrücken, die wir am Beginn so gut kannten. Also das war das Thema die Freude. Und ich glaube, das merken wir ja alle, nicht? Letztendlich auch gerade unsere Kinder, unsere Familien, unser Umfeld. Man setzt sich ernsthaft dann mit dem Glauben auseinander, wenn man ja merkt, also der ist selber, also es bringt denjenigen was, mit dem ich gerade rede. Nicht? Wenn ich jemand einfach nur, weiß nicht, ob jemand von euch den Film gesehen hat, Kreuzweg, der ist ein bisschen sehr eine Religionskritik, eigentlich ziemlich starker, ziemlich heftig. Aber eben eines der Sachen, was dort drüber kommt, ist eben das. Also die mangelnde, es ist einfach eine knallharte Durchpushen von Regeln, wo es überhaupt keine Freude eigentlich letztendlich gibt. Ja, und das kann es hier nicht sein. Gut, und dann letzter Punkt von ihm, großer Punkt ist die Evangelisierung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, sogar mir als Priester. Manchmal kann die Versuchung kommen oder wenigstens die Erstreaktion des alten Menschen so oft, dass man hört es so oft, dass man es vielleicht gar nicht mehr hören möchte. Nicht? Also wir müssen evangelisieren. Und vielleicht auch deswegen, vielleicht weil man nicht so richtig weiß wie oder weil man halt also Misserfolge hat oder weil es halt so schwer ist oder man versucht und probiert, aber Ich fand es interessant, ich war letzte Woche, gab es die Superiorenkonferenz, organisiert einmal im Jahr in Österreich eine Tagung für die ganzen Ordensleute und da waren vielleicht 600, 700 Ordensleute da aus ganz Österreich und die laden dann jedes Jahr irgendeinen Redner ein. Dieses Jahr haben sie einen gewissen David Possart aus der Schweiz eingeladen. Ich weiß nicht, ob Ferdinand ihn kennt. Er ist ein so Gesellschaftsstudien-Guru für ziemlich groß, für alle möglichen Firmen, arbeitet mit den besten Unis der Welt zusammen und so über gesellschaftliche Trends und eigentlich nicht gläubig. Also er ist, glaube ich, evangelisch getauft, aber er weiß noch nicht wirklich, ob er überhaupt einen Geist gibt oder so. Und es war trotzdem sehr interessant, sehr spannend, wie er halt geredet hat über die Trends und zu schauen, gibt es da irgendwo, wo wir Orden irgendwas beitragen können in der heutigen Gesellschaft. Und er ist halt also sehr gelassen, Schweizer, also nicht jetzt irgendwie wird nie zu leidenschaftlich. Aber es gab einen Moment, wo er sich ein bisschen aufgeregt hat, also dieser Gnostiker, hat gesagt, wo er sagte, ihr müsst doch auch wissen, ihr Christen, was ich bei euch nicht verstehe, nicht? Also ihr müsst euch doch auch wissen, wofür ihr eintritt. Was ich bei euch manchmal nicht verstehe, ihr Christen, ist, warum ihr euch entschuldigt, Christ zu sein. Nicht? Sagt, das passiert bei keiner anderen Religion. Nicht? Also dass ihr euch fast irgendwie Angst habt, das zu sein, was ihr eigentlich seid. Und das fand ich interessant, nicht, dass jemand, der gar nicht so wirklich mit Glaube oder sowas im Hut hat, aber dass er irgendwie, also diese mangelnde Authentizität irgendwie das nervt, dass sie ein bisschen genervt hat. Und eben, und wo er auch meinte, nicht, also wenn ihr auch, ihr habt einen Beitrag, also das merkt er auch, weil er also schon einen großen Beitrag dieser Ordnung beitragen können zu der Gesellschaft einfach durch die Vertretung von gewissen Werten, aber wenn man nicht weiß, was die überhaupt sind oder oberflächlich sind, dann hilft das nicht wahnsinnig weiter. Und ich glaube, für uns ist öfters Evangelisierung, auch für uns Laien, vielleicht hängt auch einfach sehr viel mit unserem Zeugnis, nicht von Aufrichtigkeit, von Authentizität, von zu unseren Prinzipien stehen, so leben, dass man uns fragt, sagte mal ein frühchristlicher Schriftsteller. Der heilige Ignatius von Antioch, der gestorben ist, umgebracht worden ist im Kolosseum in Rom im Jahr 118, hat 7 Briefe geschrieben und er sagte, dass die christliche Botschaft eher durch, also nicht so sehr durch die Worte und Überzeugung, sondern eher durch Anziehung vermittelt wird. Interessant, interessanter Gedanke. Auch Papst Franziskus, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber vor ein paar Wochen gab es eine große, so im ganzen deutschen Sprachraum, so Zitat von Papst Franziskus, die missionarische Tätigkeit, missionarische Bewusstsein irgendwie so, ist das Dummste, was wir Kirche machen könnten. Aber das hat er nämlich nicht gesagt, sondern es war eine Übersetzung von Proselytismus. Also er hat nicht gesagt missionarisch, weil das sagte die ganze Zeit, wir sollten missionarisch sein, sondern Proselytismus. Und dieser Proselytismus ist gerade irgendwie, wo man merkt, es geht gar nicht mehr um den Menschen, sondern dass ich halt mehr Nummern habe in meinem Club Kirche halt so ein bisschen. Nicht? Und ich habe so eine Erfahrung gehabt, auch vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung, wo nachher Menschen mit mir geredet haben, die zwar voll im Glauben waren, aber es war wirklich beeindruckend für mich, weil es gab einen Moment, wo ich gemerkt habe, es geht gar nicht mehr um mich eigentlich. Es geht darum, wer hier die besseren Argumente bringen kann. Und die haben mir Thomas von Aquin zitiert. Und für jedes Ding, was ich gesagt habe, hatten sie 10 andere Zitate und hatten Philosophie studiert. Und vielleicht war es alles richtig, was sie gesagt haben, aber ich habe mich als, wie sagt man auf Englisch, gibt es ein schönes Wort, I felt plastered. Also als würde ich, hätte einem irgendwie ein Kopfkissen, ein Riesenkopfkissen und haben wir draufgesetzt. Nicht? Mit dieser ganzen Wahrheit war so einfach, ich konnte gar nicht mehr irgendwie atmen. Und das ist halt der Proselytismus mehr. Nicht? Das ist, der Ideologie beginnt ja immer dort, wo die Idee wichtiger wird als der Mensch. Nicht? Und das ist halt immer wieder eine Gefahr auch. Gerade wenn man etwas weitergeben möchte. Zu unseren Kindern oder zu irgendwelchen Verwandten, der es immer noch nicht kapiert. Oder der Pater William Webster hat heute ein Newsletter rausgeschickt, wo er eine Geschichte erzählt, also Mitbruder in Bayern, wo er das mal gelernt hat, nicht? Der hat sich, war ganz glücklich, weil er kannte dieses eines Ehepaar und sie, Frau, war total gläubig und er, der Mann, halt total Atheist eigentlich und wollte nichts mit Kirche zu tun haben. Und jetzt hatten sie ein Kind und das Kind war 5 Jahre alt und jetzt hat sie ihm doch überzeugt, könnte doch getauft werden. Und hat sie ihm eingeladen zum Abendessen. Und dann, Pater William erzählt sehr gerne diese Geschichte, weil es Herrn so berührt hat, nicht? Weil er, ja. Und dann kommt irgendwie das Gespräch während dem Abendessen auf der Missbrauchsskandale der Kirche. Und wo dann in gewissen Moment der Pater William sich gekränkt gefühlt hat, nicht? Weil, ja, also jeder Priester wird so fast dann verdächtig, nicht? Und jedes Mal. Und wo er dann mehr oder weniger gesagt hat, ja, das stimmt und es ist furchtbar, aber es ist ja wirklich ein Gesellschaftsproblem, nicht? Es ist ja, die ganze Gesellschaft leidet darunter. Und er hat kaum fertig gehabt, diese Worte, und der Mann ist aufgesprungen und hat einfach ihn von dem Fenster aus ein bisschen, nicht hineingebrüllt, aber hat ein bisschen, also war enttäuscht und sagt, das ist, was ich bei euch hasse als Kirche, dass ihr auch die eigenen Fehler nicht einstehen könnt, nicht? Und da war es aus mit Taufe und Pater William erzählt gerne diese Geschichte, weil er merkte, was war mein Problem, was war mein Haltungsproblem? Das ist gar nicht mehr, also es ging mir nicht mehr um diesen Moment, um diesen Menschen, sondern irgendwie mich zu verteidigen, dass ich irgendwie doch recht habe, nicht? Und das ist halt gerade bei der Evangelisierung vielleicht ein Problem. Und was Papst Franziskus, glaube ich, im Vordergrund stellt, ist vor allem die Herzenshaltung, immer wieder, was er nennt, an die Peripherie zu gehen, auch an die Peripherie unserer eigenen Bequemlichkeitszonen, nicht immer wieder da hinüber zu schreiten, nicht von der Mitte des Alltags her die Dinge planen, da habe ich jetzt auch so eine tolle Idee gesehen jetzt gerade, der Pater Andreas mal einen Brief von ihm gesagt, das finde ich, ja, genau. Der Papst macht auf eine Gefahr aufmerksam, der dem Menschen heute besonders ausgesetzt ist. Es versteht die Ausrichtung des Menschen auf die Wahrheit als fortlaufenden Prozess, bei dem jeder das Salz, die Wahrheit, zunächst einmal in sich selbst eindringen lassen muss, um es dann weitergeben zu können. Für den Geist des Menschen unserer Zeit kam es nämlich eine große Versuchung darstellen, alles von der Mitte her, vom faden Alltag, vom grünen Tisch, vom normalen Gang der Dinge aus planen zu wollen. Und das erkennt der Papst ganz klar als ein Vorgehen, das zu einem Wirklichkeitsverlust führt. Hier passt sich der Mensch, auch der Gottgeweihte, dem Geist der Welt am häufigsten an, indem er sich die Illusion hingibt, selbst Herr des übernatürlichen Lebens der Gnade geworden zu sein, indem er Sakramente spendet und verwaltet, Katechesen erteilt, Sitzungen durchführt, Abläufe bespricht, Vorgehensweise beschließt, regelt, ausführt und so weiter. Ja, dabei zur funktionierenden Maschine wird, sich tatsächlich aber von der Realität immer mehr entfernt, weil sie ihm nicht mehr erstaunt und überrascht und weil er den Menschen, der sich am Rande dieser scheinbar funktionierenden Welt befindet, übergeht, nicht mehr wahrnimmt. Und ich glaube, das gilt nicht nur für uns als Priester, sondern vielleicht für uns alle auch manchmal. Ich habe meinen Alltagstrott und von dort aus plane ich halt ein bisschen meine Welt. Und dieses irgendwie da herauszukommen, ist, glaube ich, immer wieder eine, was er nennt, eben diese Ränder, diese Peripherien, immer wieder eine Herausforderung. Ja, vielleicht lassen wir es einfach da für heute Abend. Ich würde vielleicht auch vorschlagen, beim Schlafengehen vielleicht morgen früh mal diese Evangeliumstelle zu Gemüte führen zu lassen. Nicht, wir gehen auf den Weg, einen Berg hinauf, die Verklärung. Und was wir den Herrn in diese, fast eigentlich, jetzt gehen wir direkt fast in die zweite Woche der Exerzitien hinein, bitten wollen, ist, dass er uns zeigt, wie er wirklich ist. Nicht, dass die wirkliche Begegnung mit dem wirklichen Jesus, nicht dass er den Schleier wegnimmt, dass er uns zeigt, sein Gesicht, wer er wirklich ist, dass wir ihn erkennen dürfen und dadurch aber auch uns selber besser erkennen dürfen, nicht? Wer wir sind, was er will, dass wir für ihn sind und was er für uns sein möchte. Und dass wir auch bereit sind, wie diese Stimme, die dann aus einer Wolke kommt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Nicht, dass wir bereit sind, dann auch seine Stimme zu hören, die er uns einlädt, dann wieder aus dem Gebet, aus diesen Exerzitien, aus dem Berg, von dem Berg runterzukommen in unserem Alltagsleben hinein und das dann mit zu teilen, was wir da erfahren haben. Nicht? Und das ist immer wieder, glaube ich, ja auch eine Herausforderung für uns, dass wir auf diesen Berg steigen im Gebet, in unsere Beziehung zum Herrn und von dort aus da einfach Zeugnis und unser Leben und gestalten, nicht aus dieser Mitte, dass wir immer wieder in diese Wirklichkeit flüchten, nicht wie Pater Timo das Gebet sehr nett nennt, wenn ich nicht, im Auto mit ihm sitzt und dann sein Brevier beten möchte oder so, dann sagt ich, Entschuldigung Pater, ich muss mal ganz kurz in die Wirklichkeit flüchten. Das ist ein schöner Gedanke, nicht, dass eigentlich das eigentlich die wirkliche Welt ja ist. Ja. Genau. Gut, dann lassen wir es vielleicht da. Es wäre die Frage, Johannes, können wir heute Abend noch eine Anbetung machen? Geht das? Oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Dass man.
Dicke Mantel, gell?
Ja, dicke Mantel.